auf ein Bier mit. Der DNN Dresden Talk.
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Baumann-Hartwig und ich melde mich aus der Sommerpause zurück mit dem Podcast auf ein Bier mit. Sommerpause klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir hatten in Dresden das eine oder andere Ereignis, was mit relativ hohem Arbeitsaufwand verbunden war, wenn ich nur an den Einsturz der Carola-Brücke denke. Jetzt sind wir aber wieder drauf mit dem Podcast und ich habe mir Robert Maloney eingeladen, den Vorsitzenden der FDP Freie Bürger Stadtratsfraktion. Und jetzt muss ich sagen, ehemaligen Vorsitzenden, weil Robert Maloney hat sich in der vergangenen Woche aus dem Stadtrat zurückgezogen. Und jetzt wollen wir erstmal nicht politisch werden, sondern uns mit Getränken beschäftigen. Robert Maloney, was hast du denn da mitgebracht? Oh, der Klassiker, Radeberger Pilsner.
Ja. Witzigerweise wirklich Radeberger. Ich habe, glaube ich, seit Ewigkeiten keinen Radeberger mehr gekauft. Ich war aber vor 3 Wochen mit Dresden-Kollegen in Frankfurt und bin dort in verschiedenen Restaurants gewesen und es gab immer Radeberger. Und die Dresden-Kollegen, die mit waren, haben gesagt, die trinken lieber einen Hefeweizen, weil sie keinen Radeberger trinken und keinen Radeberger mehr sehen können. Da dachte ich mir, so ein bisschen mehr Lokalpatriotismus wäre schon nicht schlecht und habe dann gesagt, jetzt muss man auch wieder eine Kiste Radeberger zu Hause in den Biervorrat.
Und da haben wir jetzt gleich eine hier in der Redaktion stehen und stoßen einfach mal an.
Ja.
Zum Wohl. Zum Wohl. Ach, schmeckt wie früher. Das gute alte Radeberger. Zu DDR-Zeiten, da konnten wir ja manchmal nur 4 Flaschen kaufen, wenn es das gab, Radeberger Export.
Ja, ich war 11 Jahre zu DDR-Zeiten, also ich habe da nicht so viel Bier gekauft. Das kam dann erst später.
Wir haben es immer gesehen, wenn eine Riesenschlange an der HU war, da gab es irgendwas, entweder Bananen oder Radeberger. Und dann wurden alle gesammelt und jeder brachte die 4 Flaschen mit. Und dann hatte man im glücklichsten Fall immer 20 Flaschen. Für ein großes Ereignis wie Jugendweihe oder sowas, das Export hat sich ja ein bisschen gehalten. Na gut, du hast dich dazu entschlossen, deine Freizeit jetzt anders zu gestalten. Keine Ausschusssitzung mehr, keine Gremiensitzung mehr, keine Aufsichtsräte mehr, keine Stadtratssitzung mehr am Donnerstag. Würde da nicht was fehlen? Langweilst du dich da nicht?
Also ich habe das ja weniger in meiner Freizeit gemacht. Also es war klar, macht man das in seiner Freizeit, diese ganze Sitzung. Aber bei mir schlagen da wirklich gerade so ein bisschen 2 Herzen in der Brust. Zum einen ist es natürlich so, dass ich mich jetzt wieder voll auf meinen Job konzentrieren kann. Das heißt, so eine Ausschusssitzung oder so eine Stadtratssitzung beginnt 16 Uhr. 16 Uhr ist jetzt 16 Uhr im Rathaus zu sein, ist jetzt für einen jemanden, der arbeitet, der in einem Job ist, relativ schwierig und herausfordernd, weil irgendwann muss die Arbeit erledigt werden, dann an einem anderen Tag oder man klappt dann doch nochmal parallel in der Sitzung seinen Laptop auf und nimmt einerseits an der Krimisitzung teil, andererseits arbeitet man noch ein bisschen an der einen oder anderen Sache, schreibt noch eine E-Mail, macht noch schnell irgendwas fertig und das war schon eine ganz schöne zeitliche Belastung. Und von daher, also was ich vermissen werde, ist doch einige interessante Debatten, die man hatte. Einiges, was man letzten Endes auch an Informationen hatte, was man auch bewegen konnte an der einen oder anderen Stelle selber, an manchmal kleinen Dingen. Und auf der anderen Seite ist natürlich so, dass es auch ein bisschen, ja, befreiend ist oder gut ist zu wissen, dass man sich voll auf seinen Job konzentrieren kann. Und wenn man dann mal abends nach Hause kommt, dann auch wirklich Feierabend ist.
Aber warum gerade jetzt? Du hast ja schon immer einen relativ anspruchsvollen Job und bist um die halbe Welt gereist. Wieso ziehst du jetzt die Reißleine?
Mein Job hat sich jetzt nochmal geändert. Ich bin seit 1. November Geschäftsführer eines größeren Technologieunternehmens im Dresdner Norden, das international auch aufgestellt ist. Ich war zum Beispiel diese Woche in München, bin nächste Woche in Ungarn, bin im Dezember nochmal in Japan, im Januar bin ich in den USA, im Februar in Indien, zwischendurch muss ich irgendwie nochmal nach China und parallel dazu eben auch noch in der eigenen Firma vieles bewegen und vieles tun und das ist halt so, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich plane das um meine Stadtratssitzung herum, das ging bis jetzt, als in meiner neuen beruflichen Rolle mit der neuen Verantwortung geht das nicht mehr, da habe ich auch kein Backup mehr und ich muss jetzt wirklich die Entscheidung treffen, das habe ich mir nicht leicht gemacht, ich habe da wirklich über mehrere Tage nachgedacht, mit mir gerungen und habe dann gesagt, am Ende ist es mir selber gegenüber am fairsten, wenn ich sage, ich bin einfach ehrlich zu mir und sage, ich werde das in Zukunft nicht mehr stemmen können.
Nun bist du ja einer von wenigen Stadträten, die keinen Parteijob haben, die nicht wissenschaftlicher Mitarbeiter im Landtag sind oder die in irgendeiner Parteizentrale sitzen. Wird der Stadtrat nicht ärmer, wenn Menschen, die mit beiden Beinen im Berufsleben stehen, das Ehrenamt aus zeitlichen Gründen nicht mehr ausüben können?
Ja. Ja, wird er. Also das ist in der Tat eine Sache, die mir im Stadtrat sehr oft aufgefallen ist, dass es da teilweise einigen Leuten schwerfällt, ihre Politik-Bubble, in der sie doch vielleicht zu sehr schon drin stecken oder auch, ich sag mal, 20 Jahre lang Stadtratserfahrung und mittlerweile ihr eigenes Leben schon auf diesen Schwerpunkt Stadtrat ausgerichtet zu haben, dass dort auch die Relation verloren geht, dass es ja wirklich ein Ehrenamt ist, ne? Dass es eigentlich eine Sache ist, wie in vielen Städten und Gemeinden ist das übrigens so, in Dresden ist es da etwas anders. In vielen Städten und Gemeinden ist es ja wirklich ein Ehrenamt, wo man sagt, okay, man arbeitet da konstruktiv an die eine oder andere Richtung. In Dresden ist es deutlich politisierter, deutlich parteipolitischer.
Man kommt sich ja manchmal vor wie im Bundestag, wenn man die Reden hört.
Ich habe mal irgendwann gesagt, so kleiner Landtag und hatte zwischendurch auch manchmal so scherzhaft gemeint, der Dresdner Stadtrat, der hält sich ja für alles für zuständig, vom Weltfrieden bis zur Parkbank kümmern wir uns um alles oder meinen, überall mitreden zu müssen.
Das Klima müssen wir auch retten.
Klima müssen wir retten, ja, unbedingt. Generell die Menschheit verbessern, schöner machen, besser machen. Also wir haben da Debatten geführt in diesem Stadtrat. Nehmen wir die Debatte zum sicheren Hafen. Völlig sinnlose Symboldebatte oder die Debatte damals zum Corona-Ausschuss. Ich glaube, das war im Nachhinein betrachtet, glaube ich, mein einziger richtig großer Ausraster in diesem Stadtrat.
Oh, da warst du ganz schön laut, ja.
Ja, da war ich. Kollege Kaniewski war das damals noch.
Richard Kaniewski,
wo ich einfach gesagt habe, diese ganzen sinnlosen Debatten, diese Symbolikdebatten, wir reden von einem Stadtrat als Teil einer Verwaltung, einer kommunalen Verwaltung, der sich einfach wirklich um die kommunalen Belange kümmern sollte, aber wo eben Dinge diskutiert werden. Wir diskutieren über Asyl, über Flüchtlingskrise, über alle möglichen anderen Dinge, alles Themen, die man im Stadtrat gar nicht lösen kann.
Wo die Landesdirektion ganz humorlos sagt, weisungsgebundene Aufgabe, macht der Oberbürgermeister, ja. Deckel drauf, fertig.
Ja. Na, der Oberbürgermeister hat uns ja den Stadtrat in vielerlei Hinsicht ja mit beteiligt, als und zum informiert. Beispiel darum ging, wo bringen wir jetzt die Geflüchteten unter? Und der Stadtrat hat gesagt, hey, wir wollen eine dezentrale Unterbringung. Als es dann aber zum Schwur kam und man dann sagen musste, ja, wir brauchen Standorte und natürlich will keiner Flüchtlingsheime in Containerform bei sich im Vorgarten haben, ne, oder in der näheren Umgebung haben. Aber es gibt nun mal die Notwendigkeit, einfach weil man als Kommune dort eine Pflichtaufgabe hat und man hatte da die Beteiligungsmöglichkeit, aber man hat sich da mal gedrückt, auch selber daran zu beteiligen. Wir hatten ja als FDP-Fraktion damals einem Kompromiss zugestimmt, einige Standorte verkleinert, noch diverse Prüfaufträge. Aber es gab ja welche, die gesagt haben, nein, wir wollen das nicht, wir wollen große Zelte haben. 2000, 3000 Geflüchtete untergebracht in einer Massenunterkunft. Natürlich nicht im jeweiligen Wahlkreis des jeweiligen
Redners. Die Anwohner werden sich bedanken.
Ja, ne? Ja, also ich würde mich auch freuen, wenn jemand mal einen konkreten Vorschlag gebracht hätte, wo denn dieses Riesenzelt zu errichten ist. Also das sind halt so, glaube ich, die Krux in diesem Stadtrat. Er könnte effizienter sein, wenn er wirklich sich um das kümmert, was er selber tun kann. Sich kümmern um seine Pflichtaufgaben, kümmern, wie man das Leben in Dresden das ein oder andere Stück besser machen kann, dann könnten auch die Sitzungen kürzer sein. Aber hin und wieder habe ich auch das Gefühl bekommen, dass einige gern längere Sitzungen hatten, weil feuchte Wohnung und für alle erhöht sich ja die Sitzungspauschale nach 3 bzw. nach 5 Stunden.
Eieiei.
Und
da will man nichts Böses unterstellen.
Ja,
auch, naja, ist menschlich.
Ist menschlich, aber man hat wirklich bei einigen auch das Gefühl, dass sie nur vom oder für den Stadtrat leben. Das ist ja auch in Ordnung, ne? Aber dadurch leiden halt die unter, die noch einen richtigen Beruf haben, die noch wirklich
die dann immer mehr in die Ecke gestellt werden, ja. Weil wer bewirbt sich noch für ein Ehrenamt, das derart zeitintensiv ist? Ja. Und wenn man den Ertrag sieht, ist es ja jetzt, man kriegt ja als Stadtrat jetzt keine Reichtümer, sondern eine Aufwandsentschädigung.
Ja, die wird ja auch versteuert, ne? Also Spitzensteuersatz dann letzten Endes auf eine Aufwandsentschädigung, da bleibt dann im Verhältnis zur Zeit, die man reinsteckt, nicht mehr viel übrig, ne? Wenn es aber die einzige Einkommensquelle ist, wird es dann schon wieder interessant, wahrscheinlich, keine Ahnung.
Ja, sind manche Leute aus dem Sozialbezug rausgekommen. Ja. Du hast 2 Stadträte erlebt.
Ja.
Von 2019 bis 2024 und jetzt den aktuellen. Wir haben jetzt 9 Fraktionen im Stadtrat. Was hat sich aus deiner Sicht verändert? Wie haben sich die Gewichte verschoben? Wie hat sich die politische Arbeit im Stadtrat verändert?
Also alles, was lang gedauert hat, dauert jetzt noch länger. Ja, nehmen wir zum Beispiel an die Fragerunde im Stadtrat. 9 mal 2 mal 5 Minuten. Das heißt, bis zur ersten Pause erledigt mir im Regelfall aktuell nichts mehr. Also man müsste jetzt dringend mal wirklich an die Geschäftsordnung ran. Redezeitmodelle, Redezeitbegrenzung, auch diese zwei Fragerunden auf maximal eine reduzieren. Und was ich im Stadtrat aktuell festgestellt habe, ist, dass bei einigen eine größere Angst da ist. Also bei der CDU zum Beispiel.
Vor Bedeutungsverlust?
Man sieht, es verändert sich was in der politischen Landschaft. Ne? Das ist ja, sieht man ja auf allen politischen Ebenen. Ne? Wir haben aktuell in Berlin einen Zerfall einer Bundesregierung, die sowieso nicht wirklich so zusammengepasst hat. Wir sehen auf Landesebene, steuern wir wahrscheinlich auf eine Minderheitsregierung zu, je nachdem, wie lange die hält. Vielleicht will ja auch die sächsische CDU gerade mal bis zur nächsten Bundestagswahl, die ja jetzt im Februar ist, die Wogen glätten und nicht nochmal Neuwahlen riskieren bis zu dem Zeitpunkt. Und dadurch sieht man halt, dass so eine gewisse Angst da ist. Wir hatten im letzten Stadtrat relativ unterschiedliche Fraktionen zu einer gemeinsamen Haushaltsverhandlung zusammenbekommen, um dann doch zu sagen, okay, wir schaffen ein Gerüst für eine Arbeit. Und das ist uns zweimal gelungen. Also für die FDP war ja Christoph Blödner, glaube ich, der beste Haushaltspolitiker aller Zeiten.
Das war der einzige Stadtrat, der den Haushalt von A bis Z gelesen hat.
Ja, der hat ihn gelesen.
Der hat ihn durchgelesen.
Konnte ihn auch auswendig dann teilweise. Also der das mitverhandelt hat. Und diese Kompromissbereitschaft des letzten Stadtrates, die fehlt jetzt total. Also der Oberbürgermeister hat ja mal einen Versuch gestartet, zumindest einige Fraktionen für einen gemeinsamen Haushaltskurs zusammenzubringen. Und dem haben sich dann einige entzogen. Allen voran die CDU an der Stelle, weil man eben Angst davor hatte, Verantwortung zu übernehmen und gegebenenfalls auch mal eine unbequeme Entscheidung zu treffen.
Ist denn Dresden überhaupt noch regierbar mit diesen so vielen, auch sehr verschiedenen Fraktionen? Wer soll denn einen Haushalt beschließen? Alle haben ja ihre roten Linien, die sie sehr lautstark kommunizieren. Da darf nicht gekürzt werden, dort darf nicht gekürzt werden. Wenn am Ende aber gar nicht gekürzt werden darf, dann...
Also es wird relativ schwer, wie ein Haushalt zustande kommen wird. Also das wird ein harter, langer Weg und wird von einigen eben abverlangen, sich ein bisschen zu der einen oder anderen Sache zu committen. Was man vor allen Dingen braucht, ist eine gewisse Logik dahinter. Also wenn ich jetzt gerade die eher rot gefärbten Fraktionen sehe, die sind da sehr stringent. Die sagen, Gebühren rauf, Sozialausgaben nicht kürzen. Dann muss man nicht gut finden, ich finde es auch nicht gut, aber ist stringent. Dann gibt es Fraktionen wie unsere, die sagen, okay, Gebühren nicht drauf, darf eben mal schauen, wo muss ich dann zwangsläufig bei den Ausgaben kürzen. Das ist im sozialen Bereich, was zusätzliche oder freiwillige Aufgaben der Stadt betrifft. Das ist meiner persönlichen Meinung nach auch der kulturelle Bereich, auch wenn sowas schmerzt. Und dann gibt es eben, ich sag mal, die Abteilung Populismus, die sagt, wir wollen keine Gebühren erhöhen, aber wir wollen auch nicht bei den Ausgaben kürzen. Und die verfallen dann natürlich gleich eine daueroppositionelle Rolle. Da sitzen eher so Richtung Fenster im Stadtrat und werden natürlich in keinster Form zu irgendeiner Art von Kompromiss oder Haushalt bereit sein, weil das würde ja bedeuten, Verantwortung zu übernehmen. In Konsequenz dessen würde dann Folgendes passieren. Es gibt eine vorläufige Haushaltsführung, die wiederum dem, was ich gut finden würde, nämlich wir geben weniger Geld aus.
Ist ja wie eine Haushaltssperre. Spielt ja dem Oberbürgermeister in die Hände.
Darf
nichts Neues mehr anfangen. Er muss nur noch das abfinanzieren, was begonnen ist. Und jetzt laufen die Geschäfte aufrechterhalten.
Richtig.
Und dann haben wir schon erstmal ganz schön viel Geld gespart. Aber ist natürlich nicht gut für die Demokratie, wenn es keinen beschlossenen Haushalt gibt.
Naja, für die Demokratie. Ich glaube, was Demokratie betrifft, müssen wir uns sowieso langsam daran gewöhnen, dass es in Parlamenten immer wieder wechselnde Mehrheiten gibt. Also die Zeit der starren Blöcke, die ist, glaube ich, schon lange vorbei. Und wir werden uns darauf einstellen müssen, dass es immer mehr Einzelentscheidungen gibt, wo man sagt, okay, mal findet sich dafür die eine Mehrheit, mal die andere Mehrheit. Das macht Regieren natürlich unheimlich schwierig.
Arbeitsaufwendig. Man muss ja immer Mehrheiten suchen. Man muss ja immer und dann muss man an neuen Fraktionstüren klopfen und fragen, ob man denn die Stimmen bekommt. Anstrengend.
Aber das ist Parlamentarismus, den es irgendwann ja mal gab und den, glaube ich, dieses Land 16 Jahre lang unter Angela Merkel insbesondere verlernt hat.
Wenn wir über wechselndes Abstimmungsverhalten reden, also die AfD, CDU und auch Team Sastrow haben ja die Stimmen von FDP, Freie Bürger bei der Besetzung der Ausschüsse eingeplant. Da ging es ja darum, dass man mindestens ein Mitglied aus diesem Block mehr in den Ausschüssen entsendet. Und ihr habt ja relativ frank und frei gesagt, nee, wir machen das Modell des Oberbürgermeisters 12 im Ausschuss. Was heißt pari pari? Also der linke Block mit 6 und der rechte Block mit 6. Da waren die ganz schön sauer auf dich. Was hat dazu geführt, dass ihr dort an der Stelle für die Pari-Pari-Lösung gestimmt habt?
Es gab ja Änderungsanträge, also wieder auf größere Ausschüsse, also für größere Ausschüsse, ich glaube CDU oder Team Zastrow.
Die wollten 15
oder sowas. Die wollten 15 oder sowas, ja. Also die wollten quasi die Ausschüsse nochmal vergrößern.
Und wir sind, reduzieren statt.
Also ja, wir sind einfach stringent geblieben und haben gesagt, ja, wir wollen kleiner werden. Von 16 in der letzten Amtszeit ja auf jetzt 12. Und ich würde auch gerne mal mit diesem Pari-Pari-Geschwätz aufräumen, weil natürlich wird immer geredet von diesem ominösen bürgerlichen Lager, was immer auch die Definition dafür ist. Das linke Lager, die Definition ist relativ eindeutig. Das mag es vermeintlich geben, allerdings hat man ja gerade auch in der letzten Amtszeit des Rates, ja insbesondere in den letzten 2 Jahren dann festgestellt, dass zum Beispiel zwischen SPD und Grün dann doch nicht so eitel Sonnenschein ist.
Aber Eifersüchteleien und auch Herr Scholbach hat ja das ein oder andere Mal sehr lästerlich gesprochen über seine grünen Mitstreiter.
Genau, also bei Verkehrsthemen zum Beispiel, selbst jetzt, wo Thilo Wirtz nicht mehr da ist, stellt man dann doch fest, dass die Linke jetzt gar nicht mehr so sehr harmonisch mit den Grünen stimmt. Und ich persönlich, also wenn man sagt, die FDP gehört in ein, wie auch immer man das Lager nennt, wo auch eine AfD drin ist und wo auch der ein gewisser freier Sachse drin ist. Also sorry, ich verorte mich in dem Lager nicht. Wenn sich andere dort in dem Lager verorten, dann sollen sie das gern tun. Aber ich sehe mich definitiv nicht mit einem Pegida-Anwalt oder mit einer AfD in einem Lager. Also da, sorry, da liegen in vielen Punkten Welten zwischen uns. Sicherlich gibt es den einen oder anderen Punkt, wo man punktuell mal zusammen abstimmt, weil man sagt, man hat bei dem einen oder anderen Thema eben die gleiche Sichtweise.
Übereinstimmung, ne?
Aber man sieht es definitiv nicht in dem Lager. Und es gab ja auch viele Abstimmungen, wo die AfD letztens zum Beispiel, als es um den Dresdenpass ging, da haben zum Beispiel AfD und Linke zusammengestimmt mit Freien Sachsen und SPD. Das ist halt so und das werfe ich da auch den Linken und der SPD nicht mal vor. Ich glaube, dieses Lagerdenken und diese Brandmauer und dieses ganze Gedöns, sollte man wirklich langsam mal sein lassen.
Ist ja schwierig. Ich meine, es sitzen ja 15 von der AfD im Stadtrat drin. Die Stimmen sind ja erstmal da und die werden natürlich so oder so irgendwo den Arm heben. Entscheidend ist ja die Frage, ob man mit ihnen zusammenarbeitet, wie es, und da komme ich jetzt zu einem früheren Mitstreiter, Holger Zastrow, ja tut. Die formulieren gemeinsam Anträge, Team Zastrow und FDP. FDP, bitte, Himmels Willen, Team Zastrow und AfD.
Ja.
Und da gibt's die klare Abgrenzung, die du jetzt geäußert hast, aus meiner Sicht nie. Und wo wir bei Holger Zastrow sind, ihr wart ja mal in der sächsischen FDP sowas wie Gegenspieler.
Na, wir hatten mal gegeneinander kandidiert. Hattet
schon mal ein Sträußchen auszuwächen. Ja, ja. Dann habt ihr jetzt die vergangenen 5 Jahre zusammen in einer Fraktion gearbeitet. Du und der Fraktionsvorsitzenden Holger Zastrow, bis er dann aus der Partei ausgetreten ist. Wie hast du die Zusammenarbeit empfunden? Ist der Holger Zastrow dieser Diktator, den man ihn manchmal so, als den man ihn manchmal bezeichnet? Oder ist es ein ganz kollegiales Miteinander?
Also wir hatten, als wir gemeinsam in der Fraktion waren, tatsächlich ein ganz gutes Auskommen miteinander.
Sagt er übrigens auch.
Wir hatten den ein oder anderen Meinungsunterschied mal und hin und wieder musste ich halt mal sagen, okay, dann akzeptiere ich mal deine Vorschlagsweise oder dann einigen wir uns auf deine Vorschlagsweise und bei einem anderen Fall hieß es, okay, wir gehen dann mal eher in die Richtung, die ich will oder in die den Christoph Blödner vorschlägt. Also da gab es schon immer Kompromissfindungen. Allerdings, was ich festgestellt habe, ist, er tendiert dazu, keine Lust zu haben auf diese Art der Kompromissfindung. Also so nach dem Motto, ich habe jetzt meine Meinung und eigentlich, wir machen das jetzt so und fertig. Also er hat schon diese Ansätze und deswegen, ich glaube, das wird auch einer der Gründe gewesen sein, warum er gesagt hat, ich mache jetzt mein eigenes Ding und habe jetzt, also würde ich nicht unbedingt sagen, mir einen Haufen Lemminge um mich geschart, aber wie drückt man das am besten aus? Ich habe jetzt einen Haufen Leute um mich geschart, die mir dann doch eher relativ bedingungslos folgen.
Ah ja.
Weil es halt für ihn dann doch einfacher und bequemer ist. Ne? Also Demokratie ist ja immer anstrengend und die erste Form der Demokratie habe ich immer in meiner eigenen Fraktion, meiner eigenen Partei, weil auch da treffen halt Individualisten aufeinander und müssen sich halt auf gewisse Linien auch mal einigen.
Ist denn das Team Zastrow im Stadtrat eher ein Partner für FDP-Freie Bürger oder eher ein politischer Widersacher? Wie bewerten Sie den Kurs von Holger Zastrow, den er eingeschlagen hat, den ich ja auch kurz skizziert habe, macht gemeinsame Anträge mit der AfD und ist kritisiert den Verkehrsbürgermeister, wo es noch geht, sei es zu Recht oder zu Unrecht, aber doch schon sehr, ja, vielleicht auf Krawall gebürstet.
Ja, krawallig. Also ich sag mal, mir tut jemand eigentlich schon fast leid, der so permanent schlecht gelaunt ist. Um das so zu formulieren. Also das, man hat da immer so das Gefühl, er sucht sich so permanent nur die Dinge, um sich aufzuregen, permanent nur die Themen, um sich aufzuregen.
So ein Empörungsmodus.
Ja, so dauerhaft, so egal was ist, es ist immer schlimm.
Wobei Verkehrsbürgermeister Kühn war jetzt zu Tränen gerührt, weil er im Ausschuss von Holger Zastrow gelobt wurde, weil er die Ampelschaltung geändert hat und Kollege Zastrow 15 Minuten zu früh war.
Ja.
Immerhin.
Ja, das kann durchaus passiert sein, aber ja, es ist schon, Holger Zastrow ist halt auch ein gewisser Stratege. Er macht das ja auch schon sehr lange. Er lebt ja eigentlich. Ist ein
Urgestein.
Ne, gefühlt gehört ja zu den Fossilen im Stadtrat.
Ja,
schon fast, kann man was sagen. Ne? Er stellt halt fest, und das ist halt leider im Moment so, dass man mit Protest, mit Dagegensein, mit Krawall aktuell sehr viel Zuspruch erntet.
Das
machen andere auch, und das bedient er halt auch. Ne? Er kann eigentlich auch anders, aber er fährt momentan sehr stark dieses Modell. Und wie gesagt, mir tun Menschen leid, die so permanent dauerempört und dauerfrustriert sind. Das ist irgendwie,
Man sollte lieber mit einem Lächeln aufwachen.
Ja, ne, und vor allen Dingen auch mal sagen, okay, was will man denn erreichen? Wofür steht man denn? Ja, und das fand ich, das haben wir als Stadtratsfraktion in der letzten Amtszeit sehr gut gemacht. Sei es, dass wir die zum Beispiel zu Corona-Zeiten uns darum gekümmert haben, dass es für die Großevents die Unterstützung gab. Aussetzung der Sondernutzungsgebühren, was ja für die Innenstadt super war. Viele andere kleine Dinge, die man bewegen kann als Stadtrat, die wir auf den Weg gebracht haben. Und das sind so Sachen, wo man sagt, hey, das ist doch eigentlich viel schöner, wenn ich irgendwas mal mit erreiche, wenn ich irgendwas sagen kann, ja, ich gehöre mal zu denen, die wirklich mitgestalten, und die sagen, ja, wir haben ja Verantwortung mit übernommen und ja, das ist jetzt mit unseren Stimmen durchgegangen und ja, das ist auch richtig so, auch wenn es ein paar Leute gibt, die sagen, ist alles doof, ist alles blöd, weil permanent so in dieser Underdog-Rolle, in diesem fast schon Selbstmitleid sich zu suhlen, das ist, also mein Ding ist es definitiv nicht.
Weg von Holger Zastrow hin zur sächsischen FDP. Du warst der Spitzenkandidat bei der Landtagswahl und hast dann Kampagne gefahren, die mir eigentlich gefallen hat. Mission Maloney fand ich witzig, aber es ist eine Mission Impossible draus geworden. Das Wahlergebnis ist bitter. Wie sehr schmerzt dieser Bedeutungsverlust der Liberalen hier im Freistaat?
Also ich fand das Wahlergebnis zum Kotzen. Ich finde es auch im Nachgang immer noch zum Kotzen. Aber es ist nun mal, wie es ist. Also wir haben es ja gesehen in Thüringen und in Brandenburg, die Ergebnisse waren ja genauso niederschmetternd.
Richtig.
Drei Landesverbände, alle eine völlig andere Kampagne, alle einen völlig anderen Spitzenkandidaten, und das Ergebnis war überall dasselbe. Und das hat man halt gesehen, was mich eigentlich mehr schmerzt als die Bedeutungslosigkeit ist, dass viele Menschen eben gar nicht entschieden haben im Sinne von, was wollen wir für Sachsen, was wollen wir für den Landtag, sondern eben nur bundespolitische Themen. Ne? Also Friedenstaube, Ukraine, Migration und irgendwelche anderen Dinge, die in Berlin entschieden wurden. Und dieses Dauerempörte, dieses ja, gar nicht mal sich wirklich mit inhaltlichen Themen auseinandersetzende, dass darüber eben zu so einem Wahlergebnis kommt, ist frustriert nicht, aber das hat mich schon ganz schön geärgert, das hat mir auch ganz schön zu schaffen gemacht, aber ich habe im Wahlkampf ganz viele positive Momente auch gehabt, wo ich sage, hey, es kommen auch wieder bessere Zeiten.
Wie sehr hat Berlin das Wahlergebnis in Sachsen beeinflusst? War es ein Fehler der FDP, in dieser Ampel mit den Sozialdemokraten und den Grünen zu gehen? Und hat der Parteivorsitzende und Finanzminister zu spät die Reißleine gezogen, als er den Bruch der Ampel
riskiert hat? Ja, letzteres. Also zu einem Zeitpunkt, als die CDU am Boden lag nach der letzten Bundestagswahl, als man ja gar nicht wusste, mit wem man eigentlich redet. Söder, der immer noch das Messer in der Hand hatte, wurde... der Armin Laschet, der schon total abgemeldet
dem
war.
Das Lächeln eingefroren war.
Ja, also es war ja, wo man gesagt hat, okay, why not? Versuch's doch einfach mal. Wenn man jetzt eine SPD gehabt hätte mit einem Wolfgang Clement zum Beispiel oder einem Franz Müntefering, also
gestandene
das wäre
Sozialdemokraten so von Alpen, so Schrot und Korn.
Ja, auch so eher Seeheimer Kreis, die schon sagen, ja, wir haben eine sehr soziale Ader, aber die soziale Ader auch eher in Richtung zum Beispiel dort, wo ich herkomme, der Industrie gegenüber zum Beispiel auch. Ne?
Das, Liberalität.
Das hätte durchaus funktionieren können. Mhm. Vielleicht wäre es zum Beispiel damals auch sinnvoller gewesen, also mit dem damaligen Gerhard Schröder, nicht mit dem jetzigen Gerhard Schröder, wenn Guido Westerwelle gesagt hätte, hey, lass es uns doch mal versuchen. Vielleicht wäre das gut gewesen. Ne? Also gerade wenn ich an die Agenda 2010 denke, da hätte Gerhard Schröder von Guido Westerwelle sicherlich noch mehr Support oder wesentlich mehr Unterstützung statt den Gegenwind, den er von den Grünen damals bekommen hatte. Also den Versuch hätte ich an Christian Lindners Stelle wahrscheinlich auch gemacht, den Ausstieg allerdings schon viel früher. Mhm. Das hätte sicherlich auch uns in Sachsen genützt, aber das ist jetzt vergossene Milch, wie man so schön sagt. Das ist
Vergangenheit, genau.
Oder Gott sei Dank nicht vergossenes Bier, aber...
Apropos Ausstieg... Du bist ja auch schon mal aus einem politischen Amt aus beruflichen Gründen zurückgetreten.
Ja.
Warst mal Generalsekretär der sächsischen FDP und hast es dann nicht mehr ausüben können aus Zeitmangel. Ist es denn ausgeschlossen, dass Robert Maloney mal auf die politische Bühne zurückkehrt, in welcher Funktion auch immer?
Das ist jetzt so eine Frage, wo man eigentlich sagt, ich schließe gar nichts aus, ich bestätige auch gar nichts. so eine
was jeder Bundestrainer immer sagt.
Ja,
ne?
Ja, oder so. Oder jeder Politiker. Ne?
Also genau.
Ich glaube, es gab mal einen FDP-Landesvorsitzenden, der hatte gesagt, ich nehme mir eine landespolitische Pause. Ich kann nicht sagen, was in 10, 20 Jahren ist. Also ich kann lediglich für mich jetzt sagen, ich habe eine Aufgabe übernommen. Ich bin verantwortlich für eine Firma, ich bin verantwortlich für viele Mitarbeiter und das ist mein absoluter Fokus. Also und ich glaube auch, ab einem gewissen Alter und mit einer gewissen Lebenserfahrung sollte man dann auch andere Leute unterstützen, die da vielleicht auch besser sind als man selber. Was ich auf jeden Fall weitermachen werde, ist, ich werde die FDP im Rahmen meiner Möglichkeiten unterstützen, in den Netzwerken, die ich habe, mit der Zeit, die ich habe. Wünsche mir auf jeden Fall, dass die FDP, dass wir wieder in den nächsten Bundestag einziehen, wieder in größerer Stärke und auch wieder gestärkt und 5 Jahre Erfolg haben werden. Darauf wird jetzt eher mein Fokus liegen, auch die Leute zu unterstützen, die vielen jungen Menschen, die vielleicht noch das ein oder andere Jahr brauchen, aber die in 5 Jahren dann doch durchaus in der Lage sind, auch hier in Sachsen nochmal anzugreifen.
Na dann, trinken wir noch einen Schluck Radeberger.
Darauf einen Radeberger.
Und lassen den Abend ausklingen.
So machen wir das.
Sehr zum Wohl.
Zum Wohl.
Auf ein Bier mit, der DNN Dresden Talk.